Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Jeden einzelnen Tag versucht ein Mann in diesem Land seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Jeden Tag. Und etwa jeden dritten Tag stirbt so auch eine Frau. Mehr als 100 sind es, die jedes Jahr getötet werden. Der Begriff dafür Femizid. Frauen, die getötet werden, einfach nur, weil sie Frauen sind oder als weiblich gelesen werden. Dass das ein wirklich großes Problem ist in diesem Land, jeden Tag, wie gesagt, ein solcher Versuch, das wird aber erst seit ein paar Jahren diskutiert. Das war lange versteckt hinter ja unpassenden, verschleiernden Begriffen, Familiendrama oder auch Beziehungstat. Ist es Gewalt, an die wir uns gewöhnt haben und vielleicht ein bisschen sogar auch durch Sehgewohnheiten? Es klingt ein bisschen so, wenn man den Titel eines Buches liest. Gewohnte Gewalt, häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino. Einer der Herausgeber ist der Essayist Dreli Robnik. Hallo, Herr Robnik.
Hallo.
Das Thema Femizid. Mein Eindruck wäre, dass diese Begriffe, die das so ein bisschen verschleiern, dass die noch nicht abgelegt sind, also Familiendrama oder Beziehungstat, kann man dann also wirklich sagen, das Thema als Problem ist gesellschaftlich schon wirklich angekommen?
Also einerseits ist es sicher eine Errungenschaft, dass diese von Ihnen genannten fürchterlichen, verzerrenden und verniedlichenden Ausdrücke, die Beziehungstragödie hat es in den österreichischen Redeweisen da auch gegeben, dass die am Verschwinden begriffen sind. Und das ist sicher gut. Und dass Femizid als Femizid und einer Mord an Frauen, weil sie Frauen sind, als solches benannt wird. Andererseits, was jetzt diese Frage betrifft, ist es gesellschaftlich angekommen? Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, und ich formuliere das jetzt fast sarkastisch, dass die Situation in Österreich zumindest dieses Jahr schlimmer geworden ist. In Österreich ist nicht nur, was die Femizidstatistik anbelangt, die Lage viel schlimmer verglichen mit Deutschland. Dass aber dieses Jahr mein Eindruck ist, dass das in der Berichterstattung so ein bisschen den Eindruck bekommt, dass das durchgewunken wird, dass es gar nicht mehr diese Empörungsgeste gibt oder die Frage, wir müssen da jetzt sozusagen Kontakt aufnehmen oder ein Interview bringen mit Personen aus Frauenschutzorganisationen, von Frauenhäusern etc., sondern man kriegt so ein bisschen Your Daily Frauenmord serviert und weiß, okay, übermorgen kommt der nächste oder dann sind mal ein paar Tage ohne Femizid und dafür vielleicht gleich zwei an einem Tag.
Die Texte Ihres Buches, die untersuchen ja nun das Verhältnis von solchen Taten, an die wir uns vielleicht irgendwie auf eine schreckliche Art und Weise gewöhnt haben, und den Gewohnheiten, die es im fiktiven Bereich gibt, in Thrillern, in Krimis, im Kino. Da gibt es ja ein eigenes Genre, Domestic Noir oder Domestic Thriller, wo es eben genau darum geht, dass die Bedrohung nicht von außen kommt, sondern im eigentlich geschützten, denkt man jedenfalls, Raum stattfindet. Kann man sagen, das ist etwas, wo die Gewalt erstmal filmisch einfach abgebildet wird, oder ist es mehr?
Ich glaube, es ist insofern mehr, als diese Filme, diese Thriller, die in häuslichen Bedrohungssituationen spielen, in vielen Fällen eigentlich die Chance ergreifen, dass sie uns auf der Seite der bedrohten Figuren positionieren. Dass sie uns mit diesen Figuren mitfürchten, mitfiebern lassen und uns auch sozusagen diese Identifikation, wäre stark gesagt, diese Anteilnahme von einer erfolgreichen Gegenwehr mitgeben. Also viel von dem, was wir heute Thriller nennen, sofern es jetzt nicht ein Agent-Innen-Thriller oder Polit-Thriller ist, aber viel von dem beginnt eigentlich damit, dass die Spannungsfiktionen und damit auch das Spannungskino vor circa 100 Jahren bereits anfängt, den häuslichen Raum, und das ist also ein ganz stark als weiblich typologisierter Raum, den als einen Bedrohungsort für Frauen durch ihre Ehemänner, durch ihre Beziehungspartner zu erschließen.
Trotzdem problematisch vielleicht durch das eben Reproduzieren und daran Gewöhnen?
Das Gewöhnen in unserem Buchtitel mit der gewohnten Gewalt war natürlich mal ganz stark die gewohnte Gewalt als eine des Wohnens einerseits aufzugreifen, als eine Gewöhnung, die in Öffentlichkeiten basiert, in medialen Diskursen eine Art Hinnehmen. Uns schien eher, dass in vielen Fällen das Spannungskino vielleicht schon seiner eigenen Logik nach gar nicht so sehr auf diesen Gewöhnungsaspekt steckt, weil es ja immer wieder sozusagen das Moment des Neuens, das Moment des Mitbangens, das Moment des offenen Ausgangs, das Moment des Handlungsspielraums ins Bild bringen muss. Also für uns war der Akzent weniger darauf, dass man sagt, da gibt es jetzt diese Filme, die gewöhnen uns da mit dran, sondern eher, da gibt es diese Filme, die räumen uns die Chance ein, wieder einerseits Angst um einen Ausgang, aber andererseits auch Hoffnung auf einen anderen Ausgang. Hoffnung, dass die jeweils bedrohte Frau, das jeweils bedrohte Kind sich wehren wird. Dass das ganz stark etwas ist, was inszeniert wird.
Ja, was ja eben, Sie haben es angesprochen, schon sehr weit auch zurückreicht. Viel weiter als jetzt zum Beispiel hierzulande oder auch in Österreich vermutlich der Begriff Femizid zurückgeht, geht es bei Ihnen ja zum Beispiel auch um die sogenannten Gaslight-Verfilmungen, also Verfilmungen eines Theaterstückes rund um die 1940er Jahre. Also ganz und gar nicht neu, wo es im Prinzip aber auch schon um das geht, was den Begriff Gaslighting dann geprägt hat, also das jetzt sehr verkürzt gesagt psychische Manipulieren, man könnte vielleicht sagen perfide psychische Spielchen, aber das können Sie etwas genauer erklären. Warum fangen Sie quasi da an? Warum ist das sowas wie so ein Anfangspunkt?
Es ist ein Anfangspunkt, weil dieser Ausdruck Gaslighting über die Psychologie in den letzten Jahren, das ist noch nicht lang her, ich würde sagen, das bewegt sich so im Bereich der letzten 5 bis 10 Jahre, in den Jargon der politischen Kritik avanciert ist. Der Ausdruck ist noch nicht ganz geläufig. Ich merke auch, ich muss den manchmal übersetzen, aber es ist oft so, dass Leute sagen, ja, Gaslighting, kann ich mir was drunter vorstellen. Geht zurück auf dieses Theaterstück aus den späten 30er Jahren und auf zwei prominente Verfilmungen aus den 1940er Jahren, eine britische und eine Hollywood-Verfilmung später, wo Ingrid Bergman, die von ihrem manipulierenden, verschwörerisch tätigen Ehemann bedroht ist. Gaslight, diese Filme, weil das Gaslicht in so einer viktorianischen großbürgerlichen Wohnung da immer wieder so einen Bedrohungsmoment und auch so eine unheimliche Atmosphäre erzeugt, das Flackern des Gaslichts. Also Gaskrise ist etwas, was da sozusagen vor 80 Jahren schon fiktional verhandelt wird, allerdings mit einer anderen Wendung. In der Politik ist das ein Ausdruck, der vor allem mit der Regierungszeit, Amtszeit oder fürchterlicherweise muss man vielleicht sagen mit der ersten Amtszeit von Donald J. Trump assoziiert war, nämlich Öffentlichkeiten gegenüber so zu agieren, dass ich nicht nur offenkundig Lügen verbreite oder propagandistisch meine Interessen verbreite, sondern dass ich die Fähigkeit dieser Öffentlichkeiten, wahr und falsch zu unterscheiden, systematisch untergrabe und zerstöre. Mhm. Das eben nach dem Modell, wie es diese eiskalten, bisschen dandyartigen Ehemänner in diesen Gaslight-Filmen machen, also gegenüber der Ehefrau ständig Sachen verstecken etc., es dann ihr zuschieben, dass sie das getan hätte, dass sie zunehmend das Bewusstsein und die Kontrolle über ihre Abläufe verliert und ihr dann zu signalisieren, mein Schatz, du brauchst Hilfe. Ja? Und ich werde dir diese Hilfe geben und ich weiß, was du da benötigst. Und da hätten wir eine Analogie zu einigen rechten autoritären Politikstrategien, mit denen wir in den letzten Jahren allzu sehr konfrontiert waren.
Dreli Robnik, einer der Herausgeber von Gewohnte Gewalt, häusliche Brutalität und heimliche Bedrohung im Spannungskino.